And never forget, you don't have to listen to anyone, because in this new world, no one knows anything. No one knows anything.
No one knows anything.
And we are the fucking iceberg. Do what you can't.
Mwah. Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 82 des Wayne Podcasts. Ich bin Marco Young, ich bin der Host in dieser Sendung. Und ja, do what you can. Das ist so mein Leitspruch. Seit es dieses Video von Casey Neistat gibt, beschäftige ich mich damit, mit den Sachen, die ich nicht kann, um für das, was ich kann, besser zu werden. Und in dem Fall des Podcasts ist es hier SEO und Content Marketing. Aber da das hier Content Marketing ist und wir ein Podcast sind und an eine Regelmäßigkeit glauben, ich zumindest, geht's hier auch nicht ohne Intro. Bis gleich.
The creative adult is the child who has survived.
Wayne, the most powerful element in advertising is the truth.
Wayne, the best way to predict the future is to create it.
Wayne, in our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope.
Was sonst?
Ja, was sonst? Hallo nochmal und herzlich willkommen zum Wayne Podcast. Ihr müsst jetzt mal kurz die Augen schließen, wenn ihr jetzt auf der Autobahn fahrt, denn bitte nicht die Augen schließen, dann müsst ihr euch einfach in eurer Fantasie vorstellen, dass ihr ein Bild des Podcastes vor euch habt. Ein Bild, wo ich jetzt gerade im Podcast-Studio sitze und in ein Mikrofon einspreche. Ja, soweit, so gut. Also diese Vorstellung kann ich euch nicht ersparen. Das sind vielleicht jetzt traumatische Erlebnisse, die ihr habt. Völlig egal. Also in diesem Bild müsst ihr euch vorstellen, dass rechts oben ein Schriftzug auftaucht. Da steht Dauerwerbesendung. Ja, und da wird es jetzt ein bisschen drum gehen. Ich werde nämlich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wir werden mit dem guten Martin Missfeld zusammen, und da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil die beiden Themen, die wir da beackern, wirklich sehr gut zusammenpassen. Wir werden am 5. November 2018 hier in Berlin in den Sumago Barracks einen Kombi-Workshop machen, einen Tages-Kombi-Workshop zu den Themen Bilder-SEO und holistische Landing-Pages. Ich glaube, kaum ein Thema da draußen oder zwei Themen, die da draußen unterwegs sind, passen so gut zusammen wie diese beiden Welten. Und nun kenne ich den Martin schon wirklich sehr, sehr lange. Zwar noch nicht auf der Ebene, dass wir Workshops zusammen machen, aber ich glaube, dass diese beiden Themen einfach extremst gut zusammenpassen. Und wir kommen ja im Hauptthema nochmal sehr stark auf das, was Google zum 20. Geburtstag jetzt gelauncht hat oder angekündigt hat. Und da werdet ihr einfach sehen, dass diese beiden Welten zusammengehören. Und wer da sich ein bisschen fit machen will in dem Thema und verstehen will, welche Chancen in holistischen Landingpages liegen und wer auch diese Verbindung zum Bilder-SEO verstehen will, der kommt vielleicht zu diesem Workshop. Wir haben 12 Plätze, 7 davon sind schon belegt, das heißt 5 sind noch da. Ich will jetzt nicht so viel Druck erzeugen, doch, ich will sehr viel Druck erzeugen, damit wir diese 5 Plätze schnell vollkriegen. Also 5 Plätze sind noch da, ihr könnt euch anmelden, Ticket kostet 590 €, also relativ günstig. Martin hat schon einen Post dazu geschrieben, einen Blogpost bei sich im Blog, wo er ein bisschen darauf hingewiesen hat, dass er auch gar nicht so richtig weiß, wo das jetzt rauskommt, weil er die Verbindung zu meinem Konzept noch nicht so richtig hat. Ich glaube, er weiß mehr, wo ich andocken kann bei ihm. Das werden wir aber bis zum November noch klären. Und ich glaube, dass das für diesen Workshop auch eher der Spannungsbogen ist, dass Martin und ich über bestimmte Sachen im Zusammenhang mit HLPs und Bilder-SEO diskutieren werden. Und wer als meistes davon was hat, das seid ihr, wenn ihr zu dem Workshop kommt, glaube ich. Für meine Begriffe sind diese Workshops, in denen auch ein bisschen diskutiert wird, manche Sachen in Frage gestellt werden, die sind eigentlich am hilfreichsten. Immer nur, wenn du in der Lage bist, das in deinen eigenen Kontext irgendwie einzubauen. Das ist natürlich schwierig, wenn du noch gar keine Ahnung von HLP hast und von Bilder-SEO, dann kannst du nur dem eigentlich glauben, was wir sagen, wobei ich hundertprozentig davon überzeugt bin, dass wir sehr stark auf einer Linie sein werden. Also ihr werdet nicht nachher mit großen Fragezeichen rausgehen, weil eigentlich in seiner Welt und in meiner Welt alles ganz klar ist. Wir haben nur manchmal unterschiedliche Herangehensweisen und es kann für euch ja sehr, sehr spannend sein. Okay, da wollte ich nochmal drauf hinweisen. Jetzt stellt euch wieder den Young vor, also mich, wie ihr in dem Podcast-Studio sitzt. Und oben ist dieser Schriftzug, den ihr ja gesehen habt. Und der verschwindet jetzt. Jetzt ist die Dauerwerbesendung zu Ende und wir fangen mit dem Housekeeping an.
Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene.
Ja, Housekeeping, das ist immer der Teil der Sendung, wo ich auf die letzte Sendung eingehen will. Einfach so ein bisschen Revue passieren lassen, was mir noch so durch den Kopf gegangen ist, wie ihr vielleicht darauf reagiert habt. Und in der letzten Sendung ging es ja darum, welche Last ist es, SEO-Experte zu sein. Das wusste ich natürlich, dass das so ein bisschen so ein Expertenthema ist für Leute, die entweder Unternehmer sind, Agenturen haben, Führungsverantwortung haben und dass die Leute, die einfach nur lernen wollen und producen wollen, dass die so ein bisschen abgehangen sind mit dem Thema. Das wusste ich und das ist auch okay so. Manchmal renne ich halt eben auch in den Themen einfach weit vorne weg und spreche dann nur die Leute an, die es auch betrifft. Das hat sich auch in den Reaktionen gezeigt, nämlich es waren keine da, zumindest in den Kommentaren waren keine Reaktionen da. Was immer anders ist, ist die Reaktion über den Facebook Messenger. Die meisten Leute da draußen wissen, dass ich den Facebook Messenger sehr stark als Kommunikationsmittel einsetze und da kommt eben immer eine ganze Menge Response. Und ich habe mich auch nach der Sendung vor 14 Tagen mit ein paar Leuten da im Chat unterhalten, wie sie diese Sache sehen und wie sie mit dem Thema auch umgehen. Diese Leute, die eben da vielleicht vermeintlich zurückgelassen werden, wie sie diese wieder einsammeln. Und das war sehr interessant, war jetzt auch nicht so, ich glaube mit 2-3 Leuten habe ich mich da unterhalten, aber immerhin, das sind so eigentlich so die Talks, die ich dann auch sehr spannend finde, wenn ich in dem Thema unterwegs bin, aber mir war schon klar, dass es da jetzt kaum Leute gibt, die in den Kommentaren dazu was sagen wollen. Wenn ihr nochmal wissen wollt, worüber ich da überhaupt gesprochen habe, dann hört euch die 81 nochmal an, also die vor 14 Tagen die Folge und dann ja entscheidet selbst, ob das ein Thema ist, was etwas für euch ist. Oder nicht. Das war es auch schon von der letzten Sendung. Ich will euch noch mal ein bisschen mitnehmen in meinen Kopf und in eine Denkrichtung. Die ist jetzt nicht so äußerst revolutionär, sondern eher eine Voraussicht in das, was in den Google SERPs so passieren könnte. Und das ist in dem Fall, den ich jetzt meine, das Grid-System, was es ja jetzt eigentlich so im Groben noch nicht gibt. Und was aber vielleicht kommen könnte. Was meine ich damit? Also sind vielleicht ein bisschen wieder gesponnene Gedanken, aber ich will euch einfach mal mitnehmen. In der Historie ist es ja so gewesen, dass Desktop eigentlich first war. Jetzt sind wir so im Umbruch, jetzt ist Mobile plötzlich first, auch fürs Ranking. Hat ja Google in der letzten Woche ziemlich massiv ausgerollt, dass jetzt der Mobile Index jetzt die Priorität hat. Aber gehen wir mal ein bisschen zurück, wo das alles noch nicht der Fall war. Irgendwann gab es die Suchergebnisse bei Google, also die SERPs, die sogenannten SERPs, und da waren eigentlich links ganz normal die organischen Treffer und da waren rechts die Google Ads Anzeigen, damals noch Google AdWords. Da sah das alles noch relativ normal aus. Dann hat Google sich gedacht, okay, wir nehmen jetzt die Google Ads aus der rechten Seite der Suchergebnisse raus und flanschen die über die organische Suche und unter die organische Suche. Das ist vielleicht genau der Bereich, den ihr jetzt so kennt. Für euch ist es vielleicht selbstverständlich. Das hat aber zur Folge gehabt, dass auf der rechten Seite ein Riesenfreiraum entstanden ist. Der ist über die Jahre so ein bisschen gefüllt worden, nämlich mit Knowledge Graph, mit bestimmten anderen Auslieferungen, My Business Einträge etc. pp. Und der wird so nach meiner Erfahrung zumindest über die Jahre jetzt immer voller. So dass man davon ausgehen kann, dass dieser Bereich auf der rechten Seite gefüllt wird. Die Frage ist nur, mit was? Und ich habe jetzt in den letzten Wochen sehr viele Snippets und Hardcopies gesehen, wo zusätzliche One-Boxen in der Google-Suche angezeigt worden sind. Da sind ja viele Implikationen drin, zum Beispiel Google Shopping, da könnten ein Videokarussell oder überhaupt eine Videolisting da sein, da könnte die Bildersuche drin sein, Die Fragen sind sowieso schon in One-Boxen drin. Knowledge Graph haben wir, dann das hervorgehobene Snippet, was jetzt zusätzlich noch mit Bildern angereichert wird, haben wir auch da. Also alles, was jetzt so reingespült wurde, findet halt eigentlich in einer Box statt. Und One-Box meint immer, dass es nicht frei steht, also ohne Rand, sondern dass es wirklich in eine Box eingefasst wird. Und wer sich so ein bisschen mit Website-Building und so auskennt, der weiß ja, dass eigentlich die letzten Jahre die Tendenz immer dahin ging, Grid-Systeme zu bauen, die dann auch für die mobile Optimierung leichter zu handeln sind. Und das, was ich jetzt sehe so im Netz, sieht eigentlich so aus, als ob das ganze System auch in Grids irgendwie gebaut wird. Wenn ich das jetzt also zusammensetze, könnte ich mir vorstellen, dass die ganze rechte freie Seite, die jetzt ja noch da ist, auch wenn du die Ergebnisse durchscrollst, dass die so zusammengesetzt wird, dass alle Verticals und die organische Suche und AdWords etc. pp. Alles nur noch in Grids eingepackt wird, die dann in einer bestimmten Reihenfolge auch für Mobile ausgeliefert werden. Und das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ob dann jetzt alles eingerahmt wird oder ob manche Sachen freistehen, aber ich glaube, dass es Googles Bestrebung ist, möglichst viele Verticals über One-Boxen in die normale Suche einzufeeden und nicht ganz normal Video zum Beispiel innerhalb der organischen Ergebnisse einzubinden, sondern eine One-Box einzubinden, wo die relevanten Treffer zu dem Thema in einer One-Box zusammengefasst sind, wo auch in einer One-Box die relevanten Bilder aus der Bildersuche zusammengefasst sind und als One-Box ausgeliefert wird. Ich hoffe, ihr merkt den Unterschied irgendwie. Jetzt ist es ja alles so verbunden als Universal Search irgendwie so in der normalen Suche. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt nach Verticals getrennt ausgespielt wird, was dann immer natürlich noch ein Mix ist von Ergebnissen, aber eben eine andere Zusammenstellung ist. Und ich glaube, auch wenn ich das jetzt noch nicht weitergedacht habe, dass aus dieser Zusammenstellung natürlich auch viele Bedürfnisse entstehen, wie man jetzt Performance-Marketing macht, aber wie man auch in Search zukünftig agieren kann, weil die Bildersuche durch diese One-Box nochmal sehr, sehr viel massiver präsent sein kann. Auch das Arbeiten in YouTube oder mit Videos sehr, sehr stärker und präsenter sein kann, als es im Vorfeld der Fall war. Ja, ich hoffe, ich konnte jetzt euch ein bisschen mitnehmen. Es ist wieder ein bisschen so nach vorne, also eigentlich so wie das letzte Thema, was ich im letzten Podcast hatte. Ich renne wieder so vor und ob ich euch jetzt mitnehmen konnte, weiß ich gar nicht. Ist halt so eine Vision, wollte ich mal mit euch teilen. Jetzt gehen wir in die Blog-Themen rein.
Coole Sätze aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
Diese Ausgabe habe ich jetzt 6 Themen zusammengefasst, wobei ein Blog-Thema wirklich der Burner ist. Also über das Thema, was als letzte Position jetzt hier in diesem Bereich kommt, muss ich mich richtig auslassen. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie lang dieser Podcast hier wird, weil da wirklich eine Menge Sachen passiert sind, über die ich mit euch sprechen muss. Zwangsläufig. Aber kommen wir erstmal zu den Blog-Themen, die ich grundsätzlich so gesammelt habe. Da habe ich einmal gefunden auf Search Engine Land eine Zusammenstellung von 25 Seiten, Beispielseiten, die so den Bereich auf einer Seite, nämlich dem wichtigen Bereich, wie er über uns stattfinden lassen. Und da geht es jetzt gar nicht so sehr um SEO, sondern da geht es vielleicht eher um Content Marketing und um Wertevermittlung und um Autoritätsvermittlung, weil man darstellt, wer man eigentlich ist. Und ihr werdet die Seiten kennen, wo relativ lieblos dieser Bereich gehandhabt wird oder wo er auch gar nicht gehandhabt wird. Wenn wir darüber reden, dass bestimmte Sachen im Netz dazu führen, dass alles irgendwie aussieht wie eine Suppe, gerade wenn wir von Webdesign reden, kommt ja oftmals dieses Argument, was auch nicht ganz unbegründet ist, dass alles irgendwie gleich aussieht und dass kaum noch Seiten irgendwie ein Corporate Design haben, oder Corporate Identity haben, die sich von der anderen Seite unterscheidet. Da glaube ich, sind so Sachen wie eine Wir-über-uns-Seite, die so ein bisschen den Charme und Anmut der Agentur oder des Produkts irgendwie darstellen oder der Firma darstellen, die sind, glaube ich, da schon Gold wert. Das muss natürlich oder sollte alles in den Corporate Design einzahlen, aber manchmal ist es einfacher, wenn man halt so ein Stulle-Konstrukt hat, dass man sich eine Seite mal vornimmt und da wenigstens so ein Wertekonstrukt seiner Firma einfach mal anderen darstellt. Das Gleiche hatte ich in einer der letzten Ausgaben schon mal gesagt, sollte man für den Pressebereich machen. Wenn man eben sehr agil ist als Firma und wachsen will und eben auch PR-Arbeit macht, dann sollte man einen eigenen Pressebereich machen, der eben auch wirklich alles bereitstellt, was irgendwie einen Journalisten da draußen interessieren könnte, damit der vorbereitet ist für das, was er dann da vielleicht schreiben will über euch. Weil es ist einfach so, du willst vielleicht schreiben, du suchst dir ein Ziel aus und dann findest du keine Informationen, dann musst du ewig recherchieren. Es ist viel, viel einfacher, wenn ich einen Hub habe, wo ich die ganzen Basisinformationen schon kriege, schön aufbereitet, wo ich Bildmaterial habe, wo ich weiß, dass ich die Rechte frei übernehmen kann für meine Publikation. Und dann habe ich eine größere Chance, eine Publikation zu bekommen, als wenn ich diese ganzen Sachen nicht habe. Also bestimmte Sachen, da sollte man sich einfach drum kümmern. Und sehr viel in meinem Universum geht es ja darum, Inspirationen und kleine Puzzleteile zu sammeln, die sich dann irgendwann zusammensetzen, also viele Beispiele zu haben. Und hier haben wir eben 25 Beispiele, wie eine Wir-über-uns-Seite gestaltet werden kann. Und ich finde, da sind durchaus ein paar interessante Sachen mit bei. Dann will ich euch, also nochmal, die Sachen, die ich jetzt hier sage, die sind unten in den Shownotes verlinkt. Die könnt ihr euch nochmal angucken und euch natürlich diese 25 Beispiele angucken. Ja, die will ich nicht einfach nur so sagen, sondern ihr müsst schon auf die Seite gehen und euch die dann selber angucken. Das ist halt visueller Reiz und nicht ein Audioreiz, den ich hier ja nur im Podcast geben kann. Ein zweiter visueller Reiz, den ich euch mitgeben will, ist so Screen-Design-mäßig eine Inspiration, die ich gefunden habe auf Teufelküche, so wird es ja nicht heißen, sondern Teufelsküche wird es heißen. Ich werde den richtigen Link nochmal in die Shownotes packen. Da geht es um das Thema Hijacking von bestimmten Engines. Und die Agentur ist grundsätzlich eine Filmagentur, die haben das so gemacht, dass sie das Netflix-Design, was vielleicht viele von euch kennen, einfach gehijackt haben und daraus ein Design-Template gebaut haben. Das muss ich sagen, ist sehr, sehr pfiffig gelöst. Guckt euch das einfach mal an. Wieder so eine Sache, die eher visuell zu erfassen ist. Aber es lohnt sich, weil wenn du so ein Ding baust, dann siehst du, dass ich zum Beispiel davon inspiriert bin. Sehr viele Redakteure da draußen werden vielleicht auch inspiriert sein. Es liegt natürlich daran, entweder findet man das durch normale PR-Arbeit oder man stößt durch Zufall drauf. Eins ist wichtig, du musst so eine Sachen anstoßen, egal wie innovativ so eine Sachen sind. Du musst irgendwie das auch an die Leute bringen. Also die ganzen Journalisten draußen, die rumrennen irgendwie und immer nach tollen neuen Stories suchen, die wissen erstmal grundsätzlich nichts von dem, was du da gebaut hast. Vielleicht auch mit diesem Netflix-Team. Das heißt, du musst die darauf stoßen, dass du das gebaut hast. Und wenn du halt auch dich damit gut identifizierst und gute PR-Arbeit machst, dann kommt da auch eine Menge zurück. Und ein Teil davon ist eben der Link, den sie auch hier aus diesem Podcast bekommen oder von Zumago bekommen. Dann eine weitere Information, die ich gefunden habe, die ich ziemlich cool fand, war, dass Joko und Klaas, die werdet ihr ja sicherlich kennen, ich glaube, die bestimmen ja so eigentlich so das Medienuniversum sehr, sehr stark durch ihre Shows. Ich glaube, sie sind neben Stefan Raab eigentlich so das leistungsfähige Konstrukt im Privatfernsehen geworden. Die waren ja immer mit Flamingo, das war so ihre eigene Produktionsfirma, die sie hatten, sehr stark verbandelt, also sie haben mit der Produktionsfirma die Sachen produziert und dann an ProSieben die Shows verkauft entsprechend. Und da haben sie über die letzten Jahre, glaube ich, einen super Job gemacht, aber, und das ist jetzt ganz interessant, diese Flamingo-Firma, wenn ich richtig informiert bin, war immer zu einem gewissen Teil bestimmt eben auch von Endemol. Also Endemol ist ja so, glaube ich, ich glaube, europaweit zumindest die größte Produktionsfirma, die es gibt. Ich glaube, dass die auch sogar weltweit, habe ich mal gehört, dass die da sehr, sehr, sehr groß sein sollen. Und die waren da bei Flamingo irgendwie mit beteiligt. Und jetzt ist aus Flamingo Black Flamingo geworden. Das heißt, Joko und Klaas sind in ihrer Produktion selbstständig. Endemol ist jetzt nicht mehr Teil davon, was jetzt mit Flamingo selbst passiert, weiß ich gar nicht so genau. Ich denke mal, dass da die Sachen, die produktionsmäßig da drin sind, noch weiterlaufen und dann irgendwann sicherlich auslaufen und die Sache dann einfach abgeschrumpft wird und man sich dann nur noch auf Black Flamingo im Endeffekt stürzt. Informatorisch ist das erstmal schon ganz interessant, aber eigentlich so auch vom Werdegang. Ich glaube, dass es ziemlich pfiffig ist, was Joko und Klaas da gemacht haben, dass sie sich erstmal einen großen Partner mit reingenommen haben, den sozusagen gehijackt haben und dann aus dem ganzen Learning mit diesem großen Partner zusammen ihre eigenen Shows gemacht haben. Auch, ich glaube, das spielt da auch einfach mit rein, dass durch das Loch, was Stefan Raab einfach gerissen hat, durch seinen Abgang, dass da eine Menge Lücken entstanden sind, wo sie eigene Shows jetzt produzieren konnten und einfach der Umfang auch gesteigert wurde. Und irgendwann, dass sich für so eine Agentur halt mehr rechnet, wenn die beiden Köpfe halt nur noch selbst da sind und keiner mehr reinblökt. Das ist ja immer so grundsätzlich so das Problem bei Selbstständigen, wenn du halt Teilhaber hast oder Leute, die investiert sind in dein Unternehmen, dass die immer alle mitsprechen wollen. Jetzt ist Endemol nicht mehr drin. Die können alle selbst entscheiden. Und was noch viel entscheidender ist, sie verdienen, glaube ich, am Ende des Tages einfach mehr Geld, weil das nur noch zu zweit geteilt werden muss. Die Gewinne und nicht mehr durch drei oder die entsprechenden Anteile, die in Endemol da drin hingen. Also ein ziemlich interessanter Move. Was ich jetzt so daraus lerne, ist, dass vielleicht intelligent sein kann, sich so einen großen Partner zu suchen, dann das Ganze so zu skalieren, dass es eine gewisse Größe hat und dann zu sagen, okay, ich stehe wieder auf eigenen Füßen. Das liegt aber sehr stark daran, wie du performst. Und wenn Joko und Klaas jetzt nicht so erfolgreich gewesen wären und jetzt auch in diese Position sich gearbeitet hätten, dass sie Stefan Raab da beerben können, aus meiner Sicht zumindest, dann wären sie jetzt auch gar nicht in der Position, da Black Flamingo zu gründen. Aber es ist eine Möglichkeit. Und da die eben groß denken, und groß denken hat ja immer Vor- und Nachteile, für die Leute, also unter euch, die groß denken, für die ist das, glaube ich, ein Schritt, so eine Kooperation erstmal zu machen und dann einen hoffentlich smoothen Übergang zu bekommen, wo man sich mit Endemol jetzt nicht zerstreitet, weil ich glaube, sich mit den großen Playern da anzulegen da draußen ist dann auch wieder blöd. Man sollte da schon eine Einigung irgendwie hinbekommen. Dann eine Seite, die ich euch einfach nochmal empfehlen will. Ich glaube, da habe ich in den letzten Shows schon mal drauf hingewiesen. Es geht ja immer so in meiner Welt zumindest sehr stark darum, reißerische Überschriften zu bauen oder Überschriften zu bauen, die ja eine gewisse Attraktivität haben. Ich muss sagen, dass ich das in meinem Dasein als, mein Dasein als Texter, das gibt's eigentlich gar nicht so richtig. Ich sehe mich jetzt überhaupt nicht als Texter, aber ich werkel halt so rum. Und ich probiere schon sehr authentische Texte zu schreiben. Ich glaube, eine andere Form von Texten bin ich auch gar nicht imstande irgendwie zu schreiben. Aber ich probiere schon auch Überschriften zu gestalten, die irgendwie catchy sind, die irgendwie reißerisch sind, die irgendwie dazu einladen zu klicken, weil ich mein eigenes Suchverhalten eben auch sehe und da ist es sehr, sehr präsent, dass ich in dem Überfliegen, in dem Querlesen der Informationen einfach auf das klicke, was mich gerade so interessiert. Und da ist die reißerische Überschrift leider immer das, was am meisten reißt, auch wenn der Inhalt, der dann dahinter kommt, oftmals eben auch nicht mehr das halten kann, was die Überschrift platziert hat. Also glaube ich dennoch daran, dass diese reißerische Überschrift oder die Beschreibung, die zumindest irgendwie lockt, dass die eine große Macht hat. Und wie kommt man jetzt an das Wording, um so eine Überschriften zu machen? Da gibt's ein paar Formeln dafür, da werde ich auch nochmal Blogposts drüber schreiben. Da gibt's viele interessante Ansätze. Aber es gibt eine Seite, die in dem Zusammenhang mir aufgefallen ist, und das ist die Seiten slogans.de. Da guckt einfach mal rauf. Da sind so die besten Werbeslogans von großen Marken aus den letzten Jahren verzeichnet. Und da kriegt ihr eine ganze Menge Inspiration, was andere große Marken gemacht haben. Und mit diesen Inspirationen kannst du einfach so deine eigenen Überschriften bauen, vielleicht manche Sachen hijacken, manche Sachen adaptieren und daraus neben anderen Sachen, die sicherlich massive Trigger sind, wie kostenlos Formulierungen oder so mit Neugier zu arbeiten. Da gibt's ja sehr viele Trigger, mit denen man arbeiten kann, dass man das aber vermischt mit dem, was du auf slogans.de findest und mit den großen Kampagnen halt irgendwie vermixt, sodass die Leute sagen, okay, die Formulierung, die habe ich doch da schon mal gehört, selbst wenn es unterbewusst stattfindet, aber dann nochmal ein Klickreiz dadurch kommt, dass du eben irgendeine große Marke oder die Formulierung von irgendeiner großen Marke hijackst. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, was ich damit meine. Ich finde die Seite zumindest sehr, sehr inspirierend und ich kann euch ja immer nur sagen, was ich in meinem Kopf so zusammensetze. Dann habe ich noch auf 99designs eine Seite gefunden, da geht's um Moodboards. Moodboards sind ja so eigentlich immer so grafisch, also nicht nur grafische Zusammenstellung von Inhalten, sondern eigentlich so eine Mischform, wie eine Collage, eine Zusammenstellung aus bestimmten Grafiken, aber auch Texten, Leitsprüchen, die einen so bewegen und die dann so durch diese Verbindung aus Text und Grafik ja so eine emotionale Fläche darstellt. Ob man das nur in einem Poster produziert oder ob man ein DIN A4 Blatt hat oder ein DIN A3 Blatt hat, wo das einfach dargestellt wird, darum geht es erstmal gar nicht, sondern es ist halt optisch schön anzusehen und soll zeigen, mit was man sich so in dem Unternehmen beschäftigt. Und da können zum Beispiel irgendwelche Sachen, die ihr in Facebook als Bilder aus eurem Unternehmen postet, drin sein. Da können irgendwelche Produkte sein oder in unserem Fall Grafiken, die vielleicht unsere Grafik produziert hat. Da können aber auch Leitsprüche drin sein, wie Do What You Can't oder so, wo ich halt hingucke, was ich mir vielleicht auch bei anderen so ja geklaut oder adaptiert habe. Und da können aber auch so Sachen sein, unsere Mitarbeiter sind uns wichtig, unsere Kunden sind uns wichtig, so ein Wertesystem, was man da reinmacht. Und da machen viele von diesen Moodboards laufen halt so ab, dass die auch wie in so ein Grid-System aufgebaut sind. Also es gibt immer ein Quadrat oder ein Rechteck, wo eine Grafik drin ist, dann wieder ein Quadrat oder ein Rechteck, wo ein Text drin ist, wo vielleicht Personen abgebildet sind. Und daraus entsteht so ein Grid-Cluster von Informationen, die halt sehr schön visualisieren können, wo ihr als Firma oder in bestimmten Teilbereichen einfach hin wollt. Und das macht man sehr stark natürlich, um nach außen zu zeigen, welche Werte man hat, also ist als Werbeform geeignet. Aber was ich so als ersten Gedanken eigentlich hatte, ist es, nach innen sich eigentlich mal selbst zu fokussieren, wo man eigentlich hin will. Also wenn ich mich zum Beispiel an so ein Moodboard ransetzen würde, dann mache ich mir in dem Fall, weil ich es ja zusammenstellen muss, einfach mal bewusst, wo sind meine aktuellen Zielsetzungen, wo gucke ich hin, wo will ich vielleicht hingucken, was sind so die Highlights, die wir hatten, weil ich werde ja nur Bildmaterial oder Bilder oder Menschen benutzen, die mir in der letzten Zeit wichtig waren. Und das einfach mal zusammenzusetzen, das ist für Leute, die eben ja größer denken, unternehmerisch denken, vielleicht eine Chance, ein Moodboard mal aus dem Level einfach sich anzugucken. Lest euch einfach mal diesen Artikel durch, da sind sehr viel kleinteilige Informationen drin, wie ihr so ein Moodboard zusammenstellen könnt und jede Information, wie es immer so ist, ist eine Möglichkeit, euer Moodboard zu bauen und dadurch kommen ganz individuelle Sachen zustande, die alle ihren Wert haben. Ich habe damit angefangen, das zu bauen und mir hat es persönlich wirklich ziemlich geholfen, muss ich sagen, einfach mich in bestimmten Sachen zu fokussieren. Und in meiner Welt geht es sehr stark darum, wirklich sehr, sehr stark darum, in den letzten Monaten mich zu fokussieren und mir immer wieder einzupeitschen, wo ich eigentlich hin will, bei allen Auf- und Ups, die es so als Unternehmer und als Selbstständiger und als Agenturinhaber so gibt. Da ist es wichtig, dass du einfach so Mittel hast, mit denen du arbeiten kannst, wo du dich so ein bisschen fokussieren kannst. Und die Moodboards sind da ein guter Treiber. Den Link gebe ich euch nochmal in die Shownotes, könnt ihr euch angucken. Das ist wieder so eine Sache, die muss man sehen. Die kann man nicht nur beschreiben hier so in so einem Podcast. So, dann sind wir mit den allgemeinen Themen so durch. Trotzdem bleiben wir noch in der Blogwelt und ich habe jetzt überlegt, ob ich da ein Hauptthema draus mache oder ob ich das jetzt in diesem Blog-Themen-Blog lasse, in diesem Blog-Themen-Blog lasse. Es geht darum, dass Google ja 20 Jahre alt wird. Also die haben Jubiläum gehabt oder haben bald Jubiläum. Sorry. Und in dem Google-Blog, in dem offiziellen Google-Blog, gibt es von dem guten Ben Gomez, der Vice President of Core Search bei Google ist, mehrere Blogposts, die vom 24. September sind, wo nicht nur beschrieben wird, was die Inspiration von Google ist, was das Wertesystem von Google ist, sondern wo eben auch sehr, sehr detailliert beschrieben wird, was Google, wo Google hin will und was Google auch in der nächsten Zeit, wo sie den Buzzer drücken werden, wo bestimmte Sachen wirklich auf die Straße kommen. Und was soll ich euch sagen? Da sind so viele Sachen mit bei, die mich echt geflasht haben und die in meinem Denkkonstrukt Teile zusammensetzen, die für mich vorher logisch waren, wo es jetzt einfach nur mal, ja, nochmal eine Richtung gegeben hat, die irgendwie anscheinend passend ist, dass es mich echt geflasht hat. Und ja, es ist so, muss ich immer wieder dazu sagen, weil dafür werde ich ja manchmal so auch ein bisschen angegangen, dass ich mir immer nur die Sachen raussuche aus dem Netz, die zu dem Denkmodell, was ich im Kopf habe, passen. Ja, Ja, genau so ist es. Also das, was ihr hier bekommt, ist nur das Denkmodell, was bei mir abläuft. Und da gibt's hoffentlich bei euch da draußen noch ganz viele andere Denkmodelle. Das ist ja auch cool. An denen will ich gerne auch teilhaben, aber die meisten von euch podcasten ja nicht. Das heißt, ich habe da gar keine Chance. Das, was ihr hier bekommt, ist mein Denkmodell. Und das kann sich über die Wochen immer natürlich verändern, weil ich die Sachen anders zusammensetze. Aber natürlich suche ich mir die Sachen raus, die irgendwie in meine Welt passen. Wer macht denn das nicht? Das ist ja totaler Schwachsinn, irgendwie was anderes anzunehmen. Okay, gehen wir mal so ein paar Sachen durch. Also den Blogpost, den grundsätzlichen, den habe ich euch verlinkt. Auch die Links zu den Seiten, die mir wichtig waren, habe ich auch nochmal in die Shownotes reingepackt. Da könnt ihr nochmal selbst querlesen, weil ich glaube, das muss jeder aus seiner eigenen Brille nochmal lesen, weil ihr werdet sicherlich andere Sachen in den Fokus stellen als die Sachen, die ich jetzt hier in den Fokus stelle. So, also wenn ich mir diesen Hauptartikel angucke, dann ist da erstmal eins interessant, nämlich dass sehr stark jetzt diesmal darauf eingegangen wird, dass die Quality Rater Guidelines eine immense Auswirkung auf die zukünftige Suche haben werden. Das heißt, alle Tests, und Eingeweihte wussten das ja schon immer, die so im Hintergrund laufen, um die Schulung für den Google-Algorithmus vorzunehmen, also später dann irgendwo in den Hauptalgorithmus kommen, die kommen über diese Fokussierung der Quality Rater Guidelines. Das heißt, eigentlich beginnt alles da. Also wenn du irgendwie jemand fragen würdest, ja, wo geht denn der Google-Algorithmus hin, dann guck dir die Google Rater Guidelines an. Also die Quality Rater Guidelines an, weil da das Denkmodell oder diese Prozesse für den zukünftigen Algorithmus eigentlich festgestellt werden. Da wird nicht alles in den Algorithmus übernommen, weil es natürlich Tests sind, aber du siehst genau, wo die Entwickler des Algorithmus auch hindenken. Also die Urväter, die dafür verantwortlich sind, dass der Algorithmus sich irgendwohin bewegt und bestimmte Sachen abbilden wollen, die denken in diesem Quality Guideline Papier. Und deswegen guckt da rein, lest es euch vielleicht mal durch oder folgt sehr intensiv den Leuten, die diese Guidelines eben immer wieder durchforsten. Ich gebe zu, dass ich die Guidelines, glaube ich, zweimal probiert habe zu lesen, bin auch im Querlesen relativ weit durchgekommen, aber ich verlasse mich jetzt sehr stark auf das, was die Leute da draußen selbst berichten, die sehr stark an dem Thema dran sind und sehr stark newsfokussiert sind. Das heißt, wenn bestimmte Sachen sich da ändern, dann gibt's ja Leute da draußen, die ihr in euren Feed aufnehmen solltet, die darüber berichten, dass sich bestimmte Sachen geändert haben. Und denen solltet ihr folgen, weil es ist ein ziemlich dickes Papier. Es ist zwar eigentlich eine Core-Arbeit, aber ich schaffe es im Alltag auch nicht. Also probiert, bestimmten Leuten zu folgen, die diese Sachen thematisieren. Und dann wisst ihr zumindest, wo die Veränderungen ablaufen oder wo die Veränderungen hingehen. Alleine der Bezug in diesem 20 Jahre Google Statement von dem guten Ben Gomez auf die Quality Rater Guidelines, den fand ich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Dann geht er nochmal in diesem Hauptpapier neben vielen anderen Sachen noch auf eine Sache ein, die ich auch sehr spannend für mich persönlich finde. Und das ist dieser Paradigmenwechsel weg vom Keyword hin zu der Suchanfrage. Und nicht nur die Suchanfrage, das hatten wir eigentlich schon mit Hummingbird und so, mit bestimmten Algorithmus-Updates schon, dass da Google ganze Zusammenhänge irgendwie besser verstehen will. Jetzt ist es aber so, dass sie es selbst so formulieren, als ob sie nicht mehr so in Keywords denken, sondern in Konzepten denken. So beschreiben sie es selber. Das heißt, dass sie verstehen wollen, wie sind denn bestimmte Suchanfragen, also welche Keywords sind die Grundlage für bestimmte Ketten, die gebildet werden, also bestimmte Konzepte. Das, was könnte jetzt ein Konzept sein? Das könnte in meiner Denke oder so, wie es andere SEOs ja auch schon formuliert haben, eigentlich so die Customer Journey sein. Das heißt, in welcher Phase der Customer Journey werden welche Suchanfragen gestellt, auch in welcher Kombination. Daraus entsteht ein Gesamtkonzept einer Informationslinie, also ist ja eine Logik, die einfach aus der informationsorientierten Suche kommt. Und das will Google halt verstehen und sagt selber, dass sie da in dem Bereich schon relativ weit sind. Und wer sich die Ausspielung mal angeguckt hat, die in den letzten Monaten passiert sind, und die großen Sachen sind zum Beispiel die Bildersuche, die jetzt ja auch vorgeschlagene ähnliche Keywords irgendwie gebracht hat, aber auch eine Onebox, wo Fragestellungen jetzt aufgetaucht sind, die vielleicht im Zusammenhang mit dem Keyword genannt werden. Da sieht man schon, gerade in der Zusammensetzung der Fragen, wie Google probiert, ein ganzes Konzept, also eine ganze Customer Journey probiert darzustellen. Und das ist auch, glaube ich, die Zukunft, zu verstehen, wo die Leute in welcher Phase welche Antwort haben wollen und auch vielleicht welches Ergebnis haben wollen und wo ich auch die Möglichkeit habe, dann direkt irgendwie ein Produkt zu bewerben. Also alle Affiliates unter euch, die da draußen aktiv sind, darum geht's eigentlich. Es gab immer schon Bereiche, ob ihr die bespielt habt oder in China fährt ein Reissack um, da ist nie was passiert, was die Conversion anbelangt. Zumindest nicht die Conversion in Richtung Sale und eure Provisionierung, sondern es gab immer diesen Endpunkt. Und zu wissen, was man mit irgendwie, was man machen muss, also so in Form von diese ganzen Performance-Leute, die machen es ja eigentlich vor, dass die so Funnels bauen. Und eigentlich ist diese ganze Reise in der Customer Journey auch sowas wie Funnel-Building. Zu verstehen, wie funktioniert das, zu welcher Phase und wo kann ich jetzt irgendwie die Cash-Cow ansetzen. Das wird in der nächsten Zeit noch viel wichtiger werden, weil Google da extrem viel lernen wird. Und da werden sie noch Schwächen zeigen, keine Frage, aber ist da, wo sie hingucken. Also wenn du dich irgendwo hin entwickeln willst als Head of SEO oder als SEO in deiner Firma oder irgendwie, wenn du nur dein Online-Marketing in Search nach vorne treiben willst, dann solltest du dich ja auch zu großen Teilen mit dem beschäftigen, was gerade jetzt passiert, keine Frage. Aber du solltest dich auch in großen Teilen damit beschäftigen, was vielleicht in der Zukunft passiert, weil Google sagt, dass sie in die Richtung gehen wollen. Also ist doch viel cooler, da schon zu sein, bevor andere da sind, bevor du den Schritt erst machst, wenn es denn vielleicht alles sichtbar ist. Also ist zumindest mein Verständnis. Ein schönes Beispiel ist ja zum Beispiel Seiten zu bauen, die auf Fragestellungen basieren, weil man eben auch an die Voice Search denkt, wo Fragen eingegeben werden, wo Fragen ausgegeben werden können. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Da gibt es auch ein paar spannende Änderungen. Probiert einfach da ein bisschen in die Zukunft zu gucken. Und ich glaube, mit diesem Neural Matching, so nennen die das zumindest, dass so neurale Zusammenhänge erkannt werden können und Konzepte statt Einzelanfragen, da liegt schon eine Menge Wahrheit drin und eine Menge Logik drin. Also ich glaube, in die Richtung muss es auch gehen. Dann sind noch ein paar Highlights drin in diesem Skript, wo es um Themenclustering ging bei Infoanfragen. Ich glaube, das spielt so mit in dieses Thema rein, was ich gerade bespielt habe. Aber dass sie da sehr viel stärker werden, zeigen euch die Ergebnisse. Vielleicht mündet das auch wieder. Und deswegen habe ich dieses Thema vorhin auch mit reingenommen in dieses Clustering mit Boxen nach einem Grid-System für die SERPs, dass das einfach mit reinspielt, dass die Themen und die entsprechenden Ausspielungen auch nach Interessenlage clustern können. Ja, also wenn ich weiß, dass die Suchanfrage so und so gemeint ist oder mit dem und dem Interesse innerhalb der Customer Journey ausgeliefert wird, dann setze ich das Grid-System so und so zusammen. Ich glaube, das würde auch eine Logik ergeben, zumindest für das, wie ich das jetzt verstehen kann. Ja, die ganze Customer Journey begleiten. Wenn ihr das lest, werdet ihr sicherlich sehen, dass vieles davon sehr auf den persönlichen Profilen basiert. Und da kommt diese große Schwäche eigentlich mit rein. Ich glaube, dass es zurzeit genau nicht die Tendenz gibt, dass die Leute immer mehr von sich preisgeben wollen und aus den Profilen, die die Suchmaschinen oder die Facebook von euch angelegt haben, dann die Resultate rausziehen und euch zielgerichtete Informationen anbieten. Sondern ich glaube, dass wir eigentlich am Beginn sind davon, dass die Leute diese Profile sperren wollen, weil sie mehr Gefahr darin sehen, dass sie gläsern werden, als dass sie Vorteile dafür sehen, dass Search irgendwie ihnen das Leben erleichtert. Das ist zumindest meine Denke. Ich weiß, es gibt da draußen sehr viele Leute, die damit sehr, sehr leichtfertig umgehen und sowieso ist es nur eine Denke, die irgendwie im deutschen Raum stattfindet oder in Europa stattfindet, in Amerika und in der Welt interessiert es die Leute teilweise, glaube ich, noch viel weniger, was mit deinen persönlichen Profilen entsteht. Aber ich glaube, da kann so ein Umdenken stattfinden. Das heißt, vieles von dem, was jetzt so im Clustering passiert, basiert darauf, dass dir Vorschläge gemacht werden auf Basis von deinem persönlichen Profil. Und da sind wir auch wieder in dem Themenfeld drin, Bekämpfung der Bubble. Ich habe mich mit dem Martin Missfeld, ich habe ihn gestern getroffen, mal unterhalten, was eigentlich so die großen Challenges der Suchmaschinen sind oder auch der Social Media Plattformen sind, wie Facebook, wie Google. Und ich glaube, das große Problem, was auf diese Jungs und Mädels dazukommt, ist einfach authentische Ergebnisse zu liefern. Das heißt, Ergebnisse, die nicht durch irgendwelche Bot-Netzwerke erzeugt worden sind, also diese Gefahr von Fake News zu minimieren, zumindest irgendwie in den Griff zu bekommen. Und ich sehe da nur eigentlich, dass das über Autoritäten gehen kann und über knallharte Überprüfung. Also wenn ich mir jetzt bestimmte Sachen angucke, die ja jetzt völlig frei sind, wie in Facebook zum Beispiel, jeder Depp kann irgendwie mit einer E-Mail-Adresse seinen Account anlegen. Ich glaube, für die Zukunft muss irgendwie ein Verfahren her, was verifiziert, dass du der bist, der da irgendwie was schreibt, irgendwie was postet oder irgendwelche Aktionen macht, damit eben auch sowas wie eine Nachverfolgbarkeit da ist, aber auch wieder Vertrauen zurückkommt. Dieses ganze Thema Botnetzwerke, irgendwelche Beeinflussungen von irgendwelchen Themen, das kommt ja nur dadurch zustande, dass das eben möglich ist. Wenn es sowas wie bei Google meinetwegen im kleinen Rahmen von My Business geben würde, dass du wenigstens irgendwie einen Code an deine Anschrift geliefert bekommst, dann wäre dem schon ein bisschen geholfen, aber eigentlich müsste es so für die Zukunft sein, in meiner Denkwelt, dass wenn du ein soziales Profil anlegst, du auch ein Post-ID machen musst und nachweisen musst, dass du derjenige bist, der da jetzt schreibt. Und nicht, dass du über irgendwelche anderen Wege tausendfach Profile anlegen kannst. Natürlich kann man das gamen, und das war auch das, was Martin gesagt hat, dass da immer irgendwie das gegamed werden kann. Das wirst du nie verhindern. Aber sie müssen an diesen Karren ran, und es kann ja auch nicht die Argumentation sein, dass es immer irgendwie Leute geben wird, die das Ding game, dass ich dann bestimmte Sachen, die eigentlich sinnvoll sind, nicht mehr mache. Das kann ja nicht das Resultat sein. Und deswegen müssen die an das Thema ran. Ich glaube, das wird ein Riesending. Und was noch ein Riesending ist, die Suchmaschinen, und gerade in dem Bereich Google, die müssen massiv darauf achten, dass die Leute neben der Authority von den Leuten, die was schreiben, aus ihrer Bubble auch rauskriegen. Kein Mensch da draußen, da bin ich überzeugt von, und auch Google selbst nicht, will Eintönigkeit, sondern sie wollen Vielfalt. Sie wissen darum, dass diese Vielfalt die Grundlage ihres Bestehens sind. Demokratien, wo so eine Suchmaschine halt eigentlich relativ frei agieren können, entstehen durch Vielfalt und nicht durch Eintönigkeit. Deswegen müssen sie dieses System bespielen und müssen auch dafür sorgen, dass diese Vielfalt erhalten bleibt. Das muss in ihrem Core-Interesse liegen. Das ist zumindest meine Hoffnung und meine Vision. Und das wird in diesem Blogpost eben auch sehr schön beschrieben, dass sie diese Vision eben haben, Vielfalt darzustellen. Und wenn ich jetzt alle Leute sehe, die mir erzählen, dass in der Voice Search nur noch ein Ergebnis ausgesprochen, denn ausgeliefert wird, ich glaube, die sind völlig auf dem falschen Weg unterwegs. Das ist jetzt so, weil es technisch noch nicht anders möglich ist, aber das wird niemals die Zukunft sein. Also, das kann ich nur hoffen, das ist ein bisschen Hoffnung. Und ich bin in meiner Hoffnung bestärkt, wenn die Leute von Google eben schreiben, dass auch ihre Denke eher in Richtung Vielfalt geht, und das beruhigt mich dann in dem Papier so ein bisschen. So, was ist hier noch in einem zweiten Papier? Wird hier noch ein bisschen über Visuelles geschrieben, und da sind auch sehr viele spannende Sachen mit bei. Da ist zum einen, dass es eine Videovorschau geben wird, also eine Videovorschau in der Form, wie ihr es vielleicht von Facebook kennt, wo du, wenn du mit der Maus über ein bestimmtes Video gehst, du so eine schnelle Vorschau bekommst, was in dem Video eigentlich passiert. Also Ziel ist, dass du sehr schnell erfassen kannst, ob das Video, was du da eigentlich in den Serbs ausgeliefert bekommen hast, über eine Onebox zum Beispiel. Ja, ich glaube, ich habe da sogar ein Bild gesehen. Ich glaube, selbst Google hat da eine Onebox verwendet für die Videoabspieler, warum die nicht in die Serbs einfliegen. Ich glaube, da fließt das wieder sehr gut zusammen. Aber sie wollen eben erreichen, dass du sehr schnell erfassen kannst, auch in der Onebox, ob dieses Video, was du denn da eigentlich nur als Thumbnail siehst, ob es auch inhaltlich so ist, dass es dich interessieren würde. Und das geht halt sehr schnell darüber, indem du einfach so eine Vorschau dir anguckst, die losfährt und eine Zusammenfassung bringt, wenn du mit der Maus drüber gehst. Guckt euch die Funktion mal an. Das ist mit entsprechenden Bildern da auch belegt. Eine ziemlich coole Sache. Dann gibt's einige Änderungen in der Bildersuche, die ich auch sehr, sehr spannend fand. Wir hatten ja gestern hier bei Zumago einen Workshop für meine Mitarbeiter hier von dem Martin Missfeld, der so ein bisschen Bilder-SEO gemacht hat. Und ein bisschen intensiv sogar Bilder-SEO gemacht hat. Also danke nochmal dafür. War eine coole Veranstaltung. Wir haben eine Menge gelernt. Aber ich habe heute früh eben diesen Post nochmal gelesen und da sind eine Menge Veränderungen, also den Post von Google gelesen, und da sind eine Menge Veränderungen drin, die wir so gestern anders besprochen hatten, aus dem Unwissen dieses Posts. Also was hat sich jetzt verändert? Was sehr stark sich verändert hat, ist das Bilder-Ranking, also das Google jetzt, haben sie im Vorfeld auch schon mal gesagt, aber jetzt sehr detailliert sagt, dass die Inhalte, die mit dem Bild zusammenhängen, sehr stark für das Ranking innerhalb der Bildersuche und andersrum verantwortlich sind. Es war ja das, was Martin immer auch schon in seinen Blogposts geschrieben hat auf TechSEO-Blog. Müsst ihr mal reingucken. Er ist ja sowieso der Bilder-SEO-Guru mit einem entsprechenden E-Book, was ich euch auch nur empfehlen kann. Er solltet da in jedem Fall kaufen, wenn ihr da Interesse an diesem Thema habt. Dass er da beschrieben hat, dass ja der Inhalt für das Ranking von Bildern extremst wichtig geworden ist im letzten Jahr vielleicht. Und Google ist jetzt direkt da nochmal auf dieses Thema eingegangen und hat das eigentlich genau so beschrieben und bestätigt, was ja auch meine Vision ist. Also diese Felder von Visualisierung auch auf deinen eigenen Seiten, also die Kombination von Inhalt und Bildern, das wird das große Schlachtschiff werden. Und ich gehe ja auch immer noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass in diesem selben Zusammenhang das Thema Video noch eine viel stärkere Rolle spielt, weil die Sucherintention, die Suchintention, Intention noch stärker herauskommen bei Bewegtbild und bei dem, was was YouTube Analytics an Daten liefert. Deswegen glaube ich, dass das da noch sehr viel wichtiger wird. Aber Bilderranking und Inhalt auf den Seiten, wo diese Bilder verbaut sind, das spielt extrem zusammen und das kommt in dem Blogpost auch sehr stark raus. Dann ist jetzt eine Sache, die ein bisschen geändert wurde oder jetzt geändert werden soll, dass aktuelle Inhalte jetzt priorisiert werden sollen. Also Google will sehr stark darauf schielen, nicht alte Bilder in seiner Bildersuche zu haben, sondern eben auch aktuelle Themen damit einzuspielen. Also auch wenn es da sehr generalistisch geschrieben ist, so dass es immer gilt, so habe ich es zumindest verstanden, so glaube ich doch, dass es aber eher eine Mischform ist. Sowas wie der Freshness-Faktor, den es ja für Inhalte auch gibt, dass der eben auch für die Bildersuche relevant werden kann. Dass ein bestimmter Anteil der Bilder, die in der Bildersuche ausgeliefert werden, eben auch mit einem Zeitstempel versehen sind, so dass du da nicht nur Bilder hast, die vielleicht irgendwie von 2007 sind, weil da jetzt irgendwie sehr viel Trust auf so einer Seite entstanden ist und es sehr viele Kopien von dem Bild gegeben hat, was ja früher mal ein positives Ranking-Signal war und immer noch ist, aber dass da die Freshness als Ranking-Faktor für die Bildersuche eben nochmal mit dazukommt, das bedeutet einfach für euch und auch für Google, dass Google sich gewiss sein kann, dass Google euch dahin drängt, dass ihr euch immer intensiver mit eurem Inhalt auch beschäftigt und eigentlich auch euch immer wieder mit dem Inhalt beschäftigt, so dass in allen Ebenen, also im Bereich Text, im Bereich Bild, im Bereich Video und vielleicht alle anderen Medien, die ihr noch bedienen könnt, relativ aktuelle Inhalte vorgehalten werden oder ihr dazu gezwungen werdet, durch entsprechende Zeitstempel immer wieder zu signalisieren, dass ihr euch um den Inhalt kümmert. Und das ist auch natürlich eine Sache, die ein bisschen natürlich das Autoritätenthema unterstützt, weil ihr damit ja suggestiert, hey, das Thema ist euch wichtig, sonst würde man diesen Aufwand nicht gehen. Das kann Google halt sehr gut jetzt rausfinden. Und ich glaube, da ist es ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn Aktualisierung jetzt nicht so wertvoll war. Und wir natürlich wissen, was auch noch so ein Problem ist, dass wenn du ein Bild aktualisierst, faktisch ein neues Bild entsteht oder ein neues Bild eigentlich in den Index eingespielt werden soll. Und ob da Freshness jetzt geiler ist, als das alte Bild im Endeffekt weiter zu optimieren, das müssen wir mal beobachten. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht so dran, dass Freshness da irgendwie den Trust über Bilder-SEO der letzten Jahre einfach so schlägt. Aber gucken wir mal. Ich glaube, das muss man zumindest im Blick behalten. Dann haben sie selbst mal gesagt, dass es natürlich schwierig ist, wenn sie in der Bildersuche Bilder zeigen, die du auf Seiten dann irgendwie gar nicht finden kannst. Ihr kennt das alles, das Thema selber, dass ihr in der Bildersuche irgendwie ein Bild anklickt, also dann kommt ja erstmal dieser schwarze Balken, ihr kommt ja nicht gleich direkt auf das Bild, aber wenn ihr dann auf das Bild klickt, diese große Vorschau, die da drin ist, oder die auch schon wieder ein bisschen verkleinerte Vorschau, aber immer noch die größte Vorschau, die von Google ausgeliefert wird, wenn ihr auf das Bild klickt, dann kommt ihr auf eine Seite und dann ist es mitnichten so, dass ihr immer das Bild, was ihr da angeklickt habt, auch als erstes seht. Und das ist natürlich ein Schwachpunkt, also nicht ein Schwachpunkt für die Seitenbetreiber, weil dir natürlich die Marker, die ihr in Richtung Länge der Sitzung jetzt zum Beispiel erzeugt, wenn du anfangen musst, da jetzt ein Bild zu suchen, dann sind die Leute meistens länger auf der Seite drauf und das kann ja oder wird auch ein positives Signal für die Seite sein. Das heißt, das kann schon von Vorteil sein, aber Google interpretiert das so, dass der Frust daraus, dass ich das Bild jetzt nicht sofort gefunden habe, dass das zu einem negativen Erlebnis führt. Und es ist ja in Teilen eigentlich auch so. Und ihr müsst immer daran denken, dass diese ganzen Ranking-Signale eben auch gegeneinander gematcht werden und eine Priorisierung zueinander haben. Und da ist bei Google anscheinend, so wird es zumindest da geschrieben, ist es Google für die Zukunft wichtig, dass das Bild, was angeklickt wird, auch präsent erscheint. Also das könnte jetzt natürlich bedeuten, dass, also nur in meiner Denke, dass Google es so macht, dass faktisch in dem Snippet irgendwie eine Sprungmarke erzeugt wird, wo ihr direkt auf das Bild geleitet werdet, also genau auf die Stelle, wo Google das Bild gefunden hat. Ich glaube, das wäre technisch möglich. Das ist aber nicht das, worum es geht, sondern Google schreibt in diesem Post sehr genau, dass sie eigentlich wollen, dass diese Bilder, die auch in der Bildersuche sind, sehr prominent und sehr zentral auf der Seite gezeigt werden. Faktisch sind das so Header-Bilder oder Bilder, die auf Seiten eben ganz vorne als emotional ganz vorne in den Inhalt gesetzt werden. So verstehe ich das zumindest, was eben auch zur Folge hat, dass du auf das Bild draufklickst und du siehst es sofort, weil es eben oben auf der Seite Teil des Inhaltes ist. Und nur solche Bilder sollen in der Google-Suche zukünftig, nein, nicht nur solche Bilder, sondern diese Bilder, die eben so abgelagert sind, sollen priorisiert werden. Und das macht in meiner Welt auch Sinn, irgendwie da eine große Grafik hinzubauen, die ein emotioneller Träger ist. Ich weiß, Martin sieht da bestimmte Sachen, also Martin Missfeld sieht da bestimmte Sachen anders, aber ich finde das auch mega spannend, sich darüber zu unterhalten, auszutauschen. Er hat eine Menge Cases, die eben auch wirklich in die andere Richtung gehen. Das wird übrigens auch Teil des Spannungsbogens sein, den ihr denn in dem HLP und Bilder-SEO-Workshop hier erfahren dürftet, weil da sind viele Sachen nicht so klar. Und manche Sachen werden sich vielleicht auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erst ergeben oder vielleicht auch in dem Workshop erst ergeben. Und dann seid ihr gleich Teil von dieser Spitzenerkenntnis von Experten, die daraus entstehen werden. Also das fand ich sehr cool. Dann werden sie in dieser oder in der nächsten Woche, also da war sogar ein ziemlich naher Timestamp drauf, werden sie die Google-Bildersuche mit Bildunterschriften versehen. Da haben sie auch ein Snippet gezeigt, wo sie das schon gemacht haben. Ich glaube sogar, dass ich das mal aus einem amerikanischen Blog schon mal als Snippet gesehen habe, dass sie da schon mal Tests gefahren haben. Also es soll aber ziemlich sicher in der nächsten Woche wohl ausgespielt werden, diese Bildunterschriften, um dem User eben noch stärker zu zeigen, hey, auf dem Bild geht es da und darum. Dass der Inhalt, der auf der Seite, also wo das Bild eingebunden ist, der dreht sich um das und das Thema. Weil das Problem ist natürlich, dass du, also es gibt ganz klare Sachen, wie jetzt zum Beispiel ein Bild, da ist eine Katze drauf, dann wird relativ klar vielleicht, wird auch nicht klar, wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, kannst du natürlich auch Bilder auf Seiten einbinden, wo es nicht um Katzen direkt geht. Wird eine hohe Zahl an Matchings da sein, aber sie ist nicht zwangsgerichtet. Das heißt, wenn ich jetzt ein Katzenbild auf meiner Seite einbinde und es geht eigentlich um ein ganz anderes Thema, dann ist es vielleicht schon wichtig, mit der Bildunterschrift zu kennzeichnen, was eigentlich das Hauptthema ist, weil ich dann als User schon eine andere Auswahl habe. Wenn ich jetzt wirklich nach Katzen suche und auch eine Seite suche, wo Katzen das Hauptthema sind, dann klicke ich da vielleicht eher drauf. Das ist ja so die Logik, die sich dahinter verbirgt, die auch nicht völlig unlogisch ist, sondern sehr logisch ist für meine Begriffe. Die Frage, die ich mir stelle, ist aber, wie wird jetzt diese Bildunterschrift zusammengestellt? Ist das jetzt der Titel der Grafik, der ja vorher eigentlich überhaupt nicht so eine richtige Bedeutung für Bilder-SEO hatte? Ist das vielleicht die Bildunterschrift, die ich selbst generiere für das Bild? Oder ist das vielleicht der Alttext, wo ich mir eigentlich als SEO zumindest oder als Content-Erzeuger mehr Mühe gebe in der Regel, den so sinnvoll wie möglich auszufüllen, weil ich ja über Jahre schon dahin getriggert wurde, das eben so zu machen? Oder macht sich Google die Mühe, dass sie den Inhalt der Seite wie bei so selbstgenerierten Descriptions selbst ausliest, selbst bewertet und dann aus dem Inhalt eine entsprechende Bildunterschrift aggregiert? Keine Ahnung. Wir müssen es mal beobachten. Ich glaube, wenn das ausgespielt wird, werden so eine Leute wie Martin da die ersten sein, die darüber berichten. Aber weil ich in dem Thema eben mich langsam oder sicher so sehr stark einarbeite, werde ich das natürlich auch im Blick behalten. Dann eine weitere Änderung für die Bildersuche. Ihr habt ja vielleicht gesehen, dass in den letzten Wochen und Monaten oben so das, was ich vorhin so als Konzept so angerissen habe aus dem Blogpost, dass oben so verwandte Suchbegriffe, die eben auch in der Kombination gesucht worden sind, als so kleine Buttons dargestellt werden. Da stehen aktuell in der Bildersuche nur die Themen drin, die vielleicht noch, also wenn ich nach Katzen suche, dann kommt oben vielleicht ein Button, da steht auch Hunde drin oder da stehen bestimmte Katzenrassen drin, die eben nochmal thematisiert und unterclustert werden. Also wo Verzeichnisse nochmal gebaut werden. Und diese Suche, also diese Sprungvermerke, sage ich jetzt mal, diese Sprungmarken, die waren in Mobile schon immer mit Bildern versehen oder wurden jetzt in der letzten Zeit mit Bildern versehen. Und in Desktop sollen die jetzt auch Bildchen bekommen, sodass die Bildersuche da eben immer noch mehr bildlastiger wird, auch in den Elementen, die da drin eingebaut sind. Also das wird sich nochmal verändern für die nächste Zeit auch. Also da haben sie einen sehr kurzen Zeitstep genannt, um dass die ausgespielt werden. Und was jetzt aber noch das Interessanteste ist und wo ich gar nicht weiß, wo das eigentlich endet, ist eine Ankündigung, die sie gemacht haben, dass Google Lens noch weiter nach vorne gespielt wird. Und ich muss sagen, dass ich mich mit Google Lens so richtig noch überhaupt noch nicht beschäftigt habe. Ich weiß zwar um die Bemühungen, dass Google immer mehr damit beschäftigt ist, erkennen zu wollen, was auf Bildern wirklich drauf ist. Also Texterkennung und so konnten sie ja schon immer. Aber zu wissen, dass auf dem Katzenbild jetzt wirklich eine Katze drauf ist oder dass auf einem Bild von Marco Young wirklich Marco Young drauf ist, um eben auch entsprechende Autoritäten vielleicht auch festzustellen, könnte ja auch eine Technik sein, dass sie da dran sind. Und Google Lens ist ja eine Technik, die das irgendwie so unterstützt. Meines Wissens gibt's die aber auch irgendwie nur auf Mobile. Jetzt glaube ich, dass das aber Google Lens auch, muss ich mir nachher nochmal angucken, muss auch in Desktop ausgeliefert werden oder wird in Desktop ausgeliefert. Und das würde ja bedeuten, dass wenn ich auf das Bild raufklicke, wo jetzt aktuell immer noch der Sprung zu der Seite war, wo das Bild eingebunden ist, also den Traffic haben sie uns ja eigentlich zurückgegeben. Ja, es war ja früher so, dass in der Bildersuche der Klick auf das Bild in der Bildersuche immer direkt auf die Seite geführt hat. Dann gab es eine Phase, wo Google eben gesagt hat, nö, das soll bei uns stattfinden, wir klauen einfach die Inhalte und haben eigentlich die Inhalte nur bei sich belassen. Das heißt, sie haben eine Bildersuche angelegt und in der Vorschau habe ich eine Vorschau bekommen, die aber auf Google gehostet war und es gab eigentlich nur noch, ich glaube, damals gab es nicht mal einen Besuchen-Button, wo du jetzt auf die Seite springen konntest. Eigentlich war da alles gekappt. Dann gab es ja, das wusste ich auch nicht, aber hat Martin mir gestern erzählt, über Getty Image die Klage, dass da eben was dran geändert werden muss und daraufhin ist Google zurückgerudert und hat gesagt, okay, wir binden die Vorschau, die wir jetzt zeigen, in so einen schwarzen Kasten ein und wenn du auf diese Vorschau klickst, dann kommst du auf die Seite oder wenn du eben auf Seite besuchen gehst, kommst du auch auf die Seite, wo dieses Bild urhebermäßig eben eingebunden ist oder zumindest eingebunden, das erste Mal eingebunden wurde. Wenn ich das jetzt hier, diese Neuerung wieder nehme, dann würde es ja bedeuten, dass wenn ich auf das Bild klicke, und so ist die Grafik, die sie da veröffentlicht haben, eigentlich auch gemeint, dass wenn ich auf das Bild klicke, komme ich auf eine zusätzliche Vorschau innerhalb von Google. Und dann kann ich dieses Bild nochmal bewerten, also nach gibt's entsprechende Buttons, wo ich das Bild bewerten lassen kann und dann werde ich weiter navigiert, aber ich bewege mich eigentlich immer in diesem Horizont von Google und komme eigentlich noch schwerer eigentlich auf die eigentliche Seite, wo dieses Bild eingebunden ist. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob das jetzt so ein Hintertürchen ist, was Google sich einfach durch Google Lens jetzt wieder aufmacht, um, weil sie einen Weg gefunden haben, diese Anforderungen, die Getty Image da irgendwie bestimmt hat, dass man die irgendwie umgehen kann. Also Ziel ist ganz klar, die Leute bei Google wollen die Menschen so lange wie möglich auf der Google-Seite halten. Warum ist mir jetzt ehrlich gesagt zumindest in der Bildersuche nicht ganz klar, weil da werden gar keine Ads, glaube ich, meines Wissens ausgespielt. Weiß ich gar nicht, was das für einen Sinn macht. Gerade in dem Zusammenschluss von, hey, ich kümmere mich mal darum, welcher Inhalt denn eigentlich auf der Seite drauf ist und in welchem Zusammenhang das mit dem Bild steht und ranke dann das entsprechend auch in der Bildersuche, wenn ich die Leute gar nicht mehr auf die Seite lasse. Ihr merkt schon, da sind eine Menge Denkmodelle in meinem Kopf, die ich noch gar nicht so richtig beantworten kann. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ich habe jetzt einfach mal frei losgelabert zu dem Thema. Man kann es natürlich auch erst bestimmen, wenn es wirklich da ist. Aber das kann doch mal natürlich ein ziemlicher Einschnitt sein. Ja, so, das waren eigentlich die großen Auswüchse. Da sind auch noch ein paar andere Sachen drin, die sich sehr stark mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Alles basiert ja irgendwie auf künstlicher Intelligenz, auch die Ableitung, die Worterkennung etc. pp. Aber da geht's in einem Blogpost noch ein bisschen tiefer, gerade was das Clustering anbelangt. Lest euch das einfach mal durch, da will ich in diesem Podcast jetzt nicht drauf eingehen. Wenn sich da noch irgendwas ändern sollte, dann werde ich in den nächsten Podcasts noch darauf eingehen. Wenn ihr an dem Thema grundsätzlich Interesse habt, wie gesagt, dann kommt zu dem Workshop von Martin und mir am 5.11. hier in Berlin. So, wir sind fast bei einer Stunde. Ich habe aber ein Thema hier noch, was ich noch mit euch besprechen will. Und da geht es um den Bereich Podcast. Das will ich nochmal loswerden. Dadurch wird es ein bisschen länger. Scheißegal, müsst ihr diesmal durch. Also bis gleich, jetzt kommt das Hauptthema.
Denken groß wie eine Daisy Cutter. Sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
Ihr denkt bestimmt, jetzt hat er eine Stunde rum, warum macht er jetzt dieses Hauptthema nicht in der nächsten Sendung? Ich muss die Sachen aus meinem Kopf rauskriegen. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist. Ich trage die Dinger mit mir rum und ich habe die in 2 Wochen schon wieder vergessen, weil ich wieder anderes Zeug am Start habe. Und deswegen packe ich das hier rein, teilt es euch in 2 Teile auf, hört diesen Podcast in 4 Teilen. Mir völlig egal, ich muss das Zeug aus meinem Kopf rauskriegen und deswegen teile ich das jetzt mit euch. Also das Hauptthema dreht sich um Podcast. Das ist das, was ich hier mache. Ich glaube, das ist ein Riesenboom da draußen zurzeit. Ich habe das schon mal thematisiert und es gibt viele Leute da draußen, die das thematisieren und ich will das einmal hier nochmal abhandeln, damit euch vielleicht auch klar ist da draußen, welche Möglichkeiten in diesem Format Podcast liegen und was ihr damit anfangen könnt, damit ihr eure Chancen auch realistisch einschätzen könnt. Also ich glaube, dass es im Thema Podcast 3 große Bereiche gibt und geben wird für die Zukunft, die sich etablieren werden. Und ich nehme jetzt mal einfach völlig daraus, wie weit so Plattformen wie Google noch auf das Thema Podcast eingehen werden. Ich glaube, das wird noch einen riesen Bass geben. Ich glaube, das wird auch ein eigenes Vertical in der Google-Suche werden, dass bestimmte Podcasts da noch ausgespielt werden. Ich glaube, der Markt, ist so groß, dass die da nicht dran vorbeikommen. Gerade weil der so explodiert und auch so viel Inhalte da entstehen. Ich glaube, dass das ja ähnlich den Beginn eigentlich der YouTube-Suche war. Und ich glaube, das Ding wird nochmal richtig fett. Aber es gibt 3 große Ansatzpunkte, die ihr wissen müsst, damit ihr euch selbst einschätzen könnt, was den Bereich Podcast anbelangt und auch einschätzen könnt, ob Podcast irgendwie ein Medium ist, was in euer Marketing einzahlt. Diese 3 Bereiche sind für mich Unterhaltung, Informationslieferung und direkte Kommunikation. Und ich will euch auch mal erklären, wie ich diese 3 Bereiche definiere, wie ich darauf komme und wo ich da Chancen drin sehe oder wo ich keine Chancen drin sehe. Dadurch, dass, also als ich vor 2009, glaube ich, angefangen habe zu podcasten, da gab es gar keine Podcaster, da gab es auch kaum Ausspielmöglichkeiten, da gab es nur kleine Bereiche, die da bespielt wurden, war den Leuten viel zu aufwendig, das Thema war auch grundsätzlich viel zu klein in vielen Bereichen, hat überhaupt gar keinen Bass, das Thema. Jetzt ist das ja nochmal dieses Thema seit 2015 so richtig groß gemacht worden, auch natürlich mit bestimmten Treibern wie OMR oder so, die es fürs Online-Marketing nochmal richtig groß gemacht haben, aber so richtig der Bass kam eigentlich erst, weil die ganzen Prominenten, die aus Pressefunk und Fernsehen bekannt sind, die A-Promis, B-Promis und Z-Promis, die also das mediale Leben da draußen massiv bestimmen und das sind auch Influencer zum Beispiel, also die in diesen sozialen Medien halt so riesen Reichweite haben, auch YouTuber, dass die angefangen haben, eben dieses Podcast-Format für sich zu entdecken, um eine Form zu haben, wo sie nicht nur visuelle Reize senden, wie zum Beispiel im Fernsehen oder in YouTube oder in Instagram, sondern wo sie einfach nur ein Audioformat haben für Leute, die in bestimmten Situationen ein bestimmtes anderes Medium abspielen. Das haben die Leute erkannt und dann wurde es hip. Ich glaube, manche Leute haben es auch nicht erkannt, sondern das Thema wurde einfach hip und dann haben sie es erkannt für sich, dass es die Reichweite hat. Und daraus ist entstanden, dass in den letzten Jahren und ich glaube gerade seit 2017 sehr stark das Format Podcast von Unterhaltung geprägt ist. Also alles, was irgendwie Rang und Namen hat, kommt jetzt irgendwie aus den Löchern und probiert irgendwie die Reichweite über Podcasts noch abzugrasen. Und das ist auch okay so, weil es einfach eine Medienform ist, wie Presse, Funk, Fernsehen, Radio, was völlig legitim ist, da seine Botschaften auszuspielen und Reichweite damit zu generieren. Aber der Unterhaltungspart ist halt ein Unterhaltungspart. Und wenn du startest mit einer Form von Podcast, dann solltest du wissen, dass du dich in dem Hauptkonstrukt bewegst, in dem unterhalten werden muss. Das heißt, du kannst dich nicht einfach hinsetzen und jetzt loslabern, so wie ich es hier mache, der ja nur für eine Nische redet, wo das immer noch super funktioniert, aber eine Nische redet, das ist keine Unterhaltungssendung und ich werde nie einen Range bekommen, weil ich einfach dieses große Unterhaltungskarussell nicht spiele mit allen auch Offline-Faktoren, die da irgendwie noch mit drin sind, mit medialen Faktoren. Dessen muss ich mir bewusst sein und das ist auch okay. Das führt dazu, dass ich pro Show irgendwie zwischen 800 und 4000 oder 5000 Hörer habe in diesem Podcast auf 4 Wochen gesehen. Nicht so runtergerechnet wie jetzt meinetwegen OMR-Podcast, die das auf eine Woche rechnen und dann mit 20.000 oder 40.000. Und da bin ich bei weitem nicht, sondern das ist eine Nische. Und dessen bin ich mir total bewusst. Die meisten, die ich nur kennenlerne, die denken, dass sie in diesem großen Bereich irgendwie angreifen können und jetzt ein Format entwickeln, was dieselbe Reichweite wie manche andere mediale Leistung da draußen bekommen. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall, weil du einfach dieses ganze Feedback von Offline-Generierung in der Regel nicht hast. Wenn du jetzt selbst ein Superstar schon bist und eine riesen Reichweite in bestimmten Medien hast, dann kannst du auch Podcasts total groß machen. Auch vielleicht, wenn du weniger unterhaltend bist, aber du wirst diese Unterhaltungstypen, die es da draußen gibt und gerade diese Promis und diese Influencer, die wirst du halt nicht mit normalen Mitteln schlagen. Das heißt, das ist auch nicht schlimm. Du musst dir nur dessen bewusst sein. Ich glaube, da gibt es eine völlig falsche Einstellung bei vielen Leuten da draußen, die einfach denken, sie können da aus nichts irgendwie ein Universum bauen. Das ist falsch. Wo Podcast noch eine Macht ist, ist halt in der Nische. Und ich glaube, dass so eine Podcast wie mein Podcast oder auch Termfrequenz, die Jungs und Mädels, die ich hier herzlich grüße, oder auch der Markus Höfner, der mit dem Search Camp da einen Podcast macht und viele andere, dass die eine echte Chance haben, in der Nische agieren zu können. Und da gibt es ja ganz viele Nischen da draußen. Das ist jetzt hier nur für die Hörer, die hier zuhören, halt diese Online-Marketing-Welt. Und auch in der Online-Marketing-Welt gibt es ganz viele andere Nischen. Und manche davon haben mehr Reichweite, manche weniger Reichweite. Aber wenn der Unterhaltungspart nicht dazu kommt, wo du die Reichweite eben doch draußen noch erzeugen kannst, dann wird es halt für die Masse schwierig. Dessen musst du dir nur bewusst sein. Aber diese Podcast-Form hat Bestand, hat auch Zukunft, auch in der Lücke, auch in der Nische und hat auch das Potenzial, natürlich Umsatz darüber zu generieren, weil du über die Stimme eben auch Persönlichkeit transportieren kannst und die ist für auch einen Vertragsabschluss, für den Lead oder für den Sale natürlich sehr, sehr wichtig. Also da sehe ich eine große Zukunft drin. Wie gesagt, ihr müsst es nur realisieren und wo ich die größte Zukunft sehe, herzlichen Glückwunsch und herzlichen Gruß an den Gordon Schönwälder und an die Katharina Stapel, die diesen Bereich schon längst entdeckt haben. Es wird einen Riesenbereich geben von Leuten, die die Information einsprechen für Leute, die einfach nur die Information kriegen sollen. Also Online-Marketing-Rockstars oder Fest und Flauschig, wirklich Unterhaltungsformate erster Güte, alles super, super Reichweite, Unterhaltung. Dann immer noch Unterhaltung, aber für die Nische, so ein Podcast wie Wayne. Und dann noch das reine Audioformat unter dieser Triebfeder von Podcast, also unter der Getriebenheit von Podcast, eben Informationen, reine eingesprochene Informationen, vielleicht auch angereichert mit Unterhaltungswerten, an interne Strukturen zu geben. Ein völlig anderes Denkenmodell, und darauf musst du dich vielleicht mal auch einlassen und da mal rüber nachdenken, dass eben bestimmte, also ich nehme mal ein konkretes Beispiel. Du bist jetzt in einer Firma und du hast Vertriebsleute. Die fahren den ganzen Tag irgendwie durch Deutschland oder fliegen durch Deutschland. Das heißt, die haben wenig Möglichkeit, vielleicht Videos zu gucken, weil das immer ein bisschen unangenehm ist, sondern sehr viele Leute werden vielleicht Musik hören. Im Flugzeug oder im Auto Musik hören. Das sind Audioformate, weil du kannst eben auch beim Autofahren eben nicht so auf ein Video gucken, darfst du zumindest nicht. Du kannst dir aber natürlich ein Hörspiel anhören oder du kannst dir eben Musik anhören. Du kannst aber auch von deiner Zentrale aufgenommen bestimmte News, die sonst in Zeitungen stehen oder die in anderer Form publiziert werden, einsprechen in einen Audio-Podcast als eine News-Ding oder eine generelle Schulung auch einsprechen, sodass die Leute, die im Vertrieb unterwegs sind den ganzen Tag, sich jetzt eine halbe Stunde meinetwegen so ein Informations-Audio anhören können mit Sachen, die gerade relevant sind. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr eingängiges Format ist und dass das ein Format ist, was da draußen einen extremen Markt haben wird. Weil es einfach so viele Leute gibt, die du jeden Tag siehst, die auf irgendeiner Autobahn stehen, die in irgendeinem Stau stehen, die irgendwo in der Bahn sitzen, die irgendwo im Flieger sitzen und die in der Zeit die Möglichkeit haben, Informationen aufzusaugen. Und natürlich, also das zeigen die Online-Marketing-Rockstars ja auch, zurzeit leben wir in so einer Welt, wo die Unterhaltung halt Trumpf ist. Und wenn man sich das aussuchen kann, dann ist es natürlich so, dass ich mir vielleicht lieber Musik anhöre oder dass ich mir lieber Fest und Flauschig anhöre, weil es einfacher runtergeht. Wenn ich aber als Unternehmen meine Leute darauf hinweise oder auch gezielter als mit Arbeitsanweisung darauf hinweise, dass es diese Informationsquelle gibt und sie zu verpflichte, dass sie die auch hören und konsumieren oder vielleicht es auch eine Form gibt, wo bestätigt wird, dass bestimmte Leute eben auch bestimmte Informationen auch konsumiert haben, dann hat das wirklich einen Bildungscharakter und hat auch einen Newswertcharakter. Ja, also man kann sich ja zum Beispiel als Vertriebler bestimmte Informationen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Backoffice habe, wo ich meinetwegen als Versicherungsmakler zu einem Kunden fahre, mir die Informationen zu dem Kunden nochmal als Audio einsprechen lassen von einem Backoffice in meinem Vertriebsbüro. Also ich fahre los und will mich jetzt nicht einlesen zu den Leuten, wo ich hinfahre, sondern will mir eigentlich nochmal die Informationen geben lassen und jemand im Büro spricht das jetzt alles ein und auf der Fahrt dahin kann ich mich jetzt berieseln lassen mit allen Informationen, die wichtig sind. Hat der Kinder? Wo wohnt der? Wie ist seine Geschichte? Was muss ich vielleicht für Triggerpunkte setzen? Alles, was für den Vertrieb wichtig ist. Das kann ich mir nochmal einsprechen lassen und dann ist das relativ präsent. Und da sehe ich eine mega Chance drin, muss ich sagen. In der Form, aber eben auch in der Form, dass ich einfach nur Unternehmensnews, die ich sonst irgendwie raushaue, nochmal zusammenfasse. Also meinetwegen, was ist tagsüber so passiert, was stand in meinem Feedreader drin und Eingefleischte werden jetzt natürlich denken, okay, diese Sachen, das sind ja mehr oder weniger strukturierte Daten, die könnte ich auch einsprechen lassen durch eine entsprechende Engine und mit einer Computerstimme. Ja, kann man machen. Ich glaube aber, dass die große Chance darin liegt, eben irgendwas zu transportieren, dass du vielleicht Leute in deinem Unternehmen hast, die du eben auch, die sowieso eine angenehme Stimme haben oder die du auch triffst, wo ein persönlicher Bezug da ist, wo einfach so ein Wertesystem und eine menschliche Nähe entsteht. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, dass irgendein Rumäne mit Akzent deine Informationen einspricht, sondern dass du vielleicht die Leute entweder immer wieder hörst, die eine sympathische Stimme haben oder vielleicht in der Königsklasse du die Leute auch in deiner Abteilung zu sitzen hast und das sowas wie eine persönliche Botschaft jetzt für dich gewesen ist. So eine persönliche Assistentenbotschaft. Aber da gehen natürlich die Konzepte auch auseinander und da habe ich auch nicht alle Konzepte zu Ende gedacht. Mir war nur wichtig, euch mal mitzuteilen in dem Hauptthema, dass es diese drei Denkmodelle gibt. Und es geht ja mal darum, frühzeitig bestimmte Sachen zu erkennen. Und gebt Gas, meine Lieben. Ich werde es zumindest machen. Ich sehe da eine mega Chance drin, deswegen werde ich mich in die Richtung mit Sicherheit positionieren, wenn ich denn die Zeit dafür habe. Daran scheitert es ja irgendwie immer. Das war's eigentlich. Wir sind bei einer Stunde 15. Ich habe gedacht, geht noch ein bisschen länger. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, wie gesagt, Facebook, Messenger, stehe ich immer Rede und Antwort. Wenn ihr auch in die Kommentare was schreiben wollt, war irgendwas euch unplausibel war, unlogisch war, dann da rein. Ihr kriegt mich eigentlich immer, wenn ihr wollt. Und das war's eigentlich in dieser Ausgabe. Wenn alles gut läuft, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Ich bin raus. Marco, ciao.
Wayne.
The creative adult is the child who has survived.
Wayne, the most powerful element in advertising is the truth.
Wayne,
the best way to predict the future is to create it.
Wayne,
in our factory, we make lipstick.
Wayne,
in our advertising,